Hallo und herzlich willkommen zu Think and Do, dem Podcast-Magazin des Stifterverbandes. Mein Name ist Michael Sonnabend und ich begrüße alle recht herzlich hier zur 22. Ausgabe. Und ich begrüße ebenso recht herzlich meine heutige Gesprächspartnerin, nämlich Ulrike Leikhoff.
Hallo zusammen.
Frau Leikhoff, wir wollen uns heute ein bisschen über Bildungsfragen im weitesten Sinne unterhalten, beziehungsweise etwas konkreter gesagt mit Themen wie Begabung, Potenzialentfaltung, Talent und was es da Begriffe noch mehr gibt. Die schauen wir uns nachher mal ein bisschen genauer an, weil Sie eine Doktorarbeit zu dem Thema geschrieben haben. Vor allem zur Frage, haben eigentlich alle Menschen in diesem Lande dieselben Chancen, ihre Potenziale und ihre Begabungen zu entfalten? Bevor wir das tun, würde ich aber ganz gerne ein bisschen über Sie sprechen und das, was Sie so täglich tun.
Sehr gerne.
Und ich lese und weiß, dass Sie bei Bildung und Begabung tätig sind. Das ist das Talentförderzentrum des Bundes und der Länder, wie es so schön offiziell heißt. Und dort gibt es einen Bereich der Akademien und den leiten Sie.
Genau.
Und was sind Ihre Aufgaben als?
Meine Aufgaben sind eigentlich die schönste Tätigkeit der Welt überhaupt. Ich darf nämlich für super motivierte Jugendliche, tolle Ehrenamtler und mit einem großartigen Team gemeinsam sogenannte Akademien veranstalten. Akademie ist für uns einfach ein Oberbegriff für Formate, in denen Jugendliche über 1 bis 3 Wochen zusammenkommen, gemeinsam leben, lernen und einfach ihre Talente entdecken, entfalten und weiterentwickeln können. Das ist eigentlich im Prinzip das, wie man ganz grob eine Akademie beschreiben kann. Da ist für verschiedene Zielgruppen natürlich Verschiedenes drin. Also wir sprechen von zum Beispiel Oberstufenschülern, die super talentiert und motiviert sind, die in der Deutschen Schülerakademie auf wissenschaftlichem Niveau forschen, bis hin zu Jugendlichen, die in der 7., 8., 9. Klasse ihre Talente überhaupt erst entdecken wollen. Also Akademie für alle, aber unterschiedliche Zeiträume, unterschiedliche Inhalte und unterschiedliche Intensitäten in der Stoffbearbeitung sozusagen.
Mhm. Wir sprechen ja von Akademien, also in der Mehrzahl. Also welche Art von Akademien gibt es da?
Also wir haben als großes Mutterschiff aller Akademien die Deutsche Schülerakademie, die seit über 30 Jahren existiert und eben für Oberstufenschüler da ist, die sich besonders vertieft auch mit Themen auseinandersetzen möchten. Daran angelehnt ist dann vor 20 Jahren fast die Juniorakademie entwickelt worden für die Sekundarstufe 1, ähnliche Zielsetzung. Dann haben wir für die etwas Jüngeren die sogenannte Vorbilderakademie, die richtet sich an Jugendliche der 9. und 10. Klasse, die in ihrem Nahfeld nicht genügend Bildungsvorbilder haben. Also die einfach ein bisschen Unterstützung dabei brauchen, für sich klar zu kriegen, wo will ich eigentlich hin und wie komme ich dahin. Dann aber für die noch Jüngeren, für die 8. und 9. Klasse, die Talentakademie, bei der Jugendliche zusammenkommen, die einfach erstmal gucken wollen, was kann ich gut, was liegt mir gut, vielleicht auch was liegt mir gar nicht und was kann ich damit vielleicht irgendwann mal anfangen. Und dann haben wir auch noch so Sachen wie die Games-Talente, wo wir versuchen, Jugendliche mit einem Thema abzuholen, das ihnen sehr nahe ist, nämlich das Gaming, und einen kleinen Wettbewerb ausschreiben und deren Gewinner dann in eine Akademie kommen, wo sie gemeinsam Spiele produzieren. Dann haben wir auch noch Themenakademien wie die Quantenakademie, die sich unter einem Oberthema Kurse anbietet. Und sowas wie die Schülerakademie China, die mit einem Kooperationspartner gemeinsam sich einem Thema widmet, was einfach derzeit gesellschaftlich sehr aktuell ist. Und wo wir Jugendliche dazu einladen, sich da vertieft mit zu beschäftigen. Also ein buntes Portfolio für verschiedene Altersgruppen, zu verschiedenen Themenstellungen, immer aber mit dem Ziel, dem großen Ziel der Persönlichkeitsentwicklung. Also uns geht es nicht darum, irgendwie, ich sag mal, ein bisschen Plattfachidioten zu produzieren oder die Jugendlichen in bestimmten Fächern leistungsstärker zu machen, sondern ihnen Anreize zu geben, sich selbst auf die Spur zu kommen, ihre Talente zu entdecken, Fähigkeiten weiterzuentwickeln und so weiter.
Wie finden Sie diese Jugendlichen, die Sie dann einladen?
Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also wir gehen in erster Linie vor allen Dingen über die Schulen, weil das diejenigen sind, die nah an allen Jugendlichen dran sind sozusagen. Gleichzeitig möchten wir aber natürlich vor allen Dingen die Jugendlichen selbst erreichen und sie dazu motivieren, sich für ein Format anzumelden. Das versuchen wir zum Teil über Vereine, aber auch über Social Media, Werbung und so weiter. Ein großes Anliegen und auch die größte Hürde ist es eigentlich, direkt an die Jugendlichen ranzukommen. Das ist tatsächlich kompliziert, vor allen Dingen für einen bundesweiten Anbieter.
Ja, kann ich mir vorstellen. Sie haben gesagt, dass so eine Akademie 2 bis 3 Wochen dauern kann. Ist das dann in den Ferien? Trifft man sich irgendwo weit draußen am See? Oder
genau, am liebsten irgendwo in der Pampa, am See, in einem Schulinternat oder so, das in den Sommerferien dann leer steht. Also die Akademien sind tatsächlich alle in den Sommer- oder in den Herbstferien. Und wir versuchen eben ein Haus oder einen Ort zu finden, der sozusagen Unterkunft bietet, aber auch genügend Räumlichkeiten für die Kursarbeit, also für die inhaltliche Arbeit und vor allen Dingen für den mega wichtigen Teil der kursübergreifenden Angebote, was wirklich von Musik über chemische Experimente bis hin zur Astronomie oder Sprachenlernen oder K-Pop backen alles sein kann, okay, was die Jugendlichen selbst mitbringen, genau.
Ja, also wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, hätte man mich wahrscheinlich schon sehr stupsen müssen, damit ich in den Ferien auch noch mal irgendwo hingehe, um zu lernen. Also ich vermute mal, dass sie auch vieles anbieten werden, was das dann ein bisschen leichter macht.
Also wir haben natürlich den großen Luxus, mit den meisten Formaten Jugendliche anzusprechen, die einfach nicht genug kriegen können, ne? Also die auch gerne in den Ferien irgendwie sich noch gar nicht mal so sehr jetzt noch fachlich wahnsinnig tief vertiefen, aber die auch in den Ferien irgendwie noch Futter brauchen, noch was erleben wollen und so weiter. Da ist es gar kein Problem. Da haben wir auch in diesen Formaten regelmäßig viel mehr Bewerbungen, als wir Plätze anbieten können. Bei den etwas Jüngeren und bei den Jugendlichen, für die das nicht selbstverständlich ist, zum einen zu verstehen, dass sie überhaupt Talente haben und zum anderen sich außerhalb der Schule ungezwungen und freiwillig damit zu beschäftigen, da wird es tatsächlich schwieriger. Und da müssen wir viel enger auch mit den Schulen sprechen, auch mit einem Jugendhaus in Kontakt treten zum Beispiel und versuchen, da nochmal klarzumachen, dass wir irgendwas anbieten, was eben mehr ist als Schule, also ganz was anderes als Schule eigentlich. Und das ist nicht ganz einfach oft und es gibt viele, die erst gestupst werden müssen. Aber das Schöne ist, wenn sie aus der Akademie kommen, sagen eigentlich alle, das war irgendwie die beste Zeit meines Lebens.
Okay. Ja, das ist ja immer ein gutes Zeichen dann. Wie sieht das mit, also Sie haben gesagt, es sind Ehrenamtler, die diese Akademien leiten. Wie kommen Sie an die Leute ran? Und ich meine, die Range, die Sie aufgezählt haben, war ja ziemlich breit, ne? Also Games entwickeln, Vorbilderakademie, das ist ja schon eine große Bandbreite. Wie schaffen Sie das auch pädagogisch abzudecken?
Also jedes Team besteht aus, je nach Akademiegröße, 8 bis 16 Menschen. So. Und das sind ganz unterschiedliche Personen. Was uns wichtig ist, dass in jedem Team ausreichend pädagogische Fähigkeiten da sind, aber vor allen Dingen ist es uns auch wichtig, ein möglichst buntes Team jeweils zusammenzustellen. Und so ist es dann auch. Das ist auch das, was für die Ehrenamtler eigentlich selber der größte Benefit ist, weil wo im Berufsleben habe ich auch mal die Gelegenheit, mit einem Designer, mit einem Mathematiker, mit einer Sozialpädagogin und einer Künstlerin und was weiß ich zusammenzuarbeiten. Die Spanne ist total groß. Also wir haben sowohl sehr etablierte Universitätsprofessoren, Hartmut Rosa ist ein leuchtendes Beispiel, die zum Teil seit mehr als 20 Jahren immer wieder 3 Wochen ihres Urlaubs dafür opfern, in Anführungsstrichen, mit diesen Jugendlichen zu arbeiten, bis hin zu jungen Leuten, die irgendwie vor ein paar Jahren vielleicht selber Teilnehmender waren, gerade eine Ausbildung gemacht haben oder im Studium stecken, die da zusammenkommen und einfach so selber so angefixt sind von dieser Idee, dass sie ihre Zeit dafür opfern und einbringen. Das ist einfach großartig. Also es macht so viel Spaß, mit diesen Menschen zu arbeiten, die sagen, mache ich freiwillig, das ist einfach toll. Und das ist wirklich so die Range, ne? Also wir hatten jetzt auch für den kommenden Sommer haben wir durchaus sehr junge Leute dabei, die wie gesagt selber gerade vor kurzem Teilnehmende noch waren und jetzt irgendwie sich so gut aufgestellt fühlen, dass sie sagen, in so einem Team kann ich mir gut vorstellen, auch 1 oder 2 oder 3 Wochen mit Jugendlichen zu arbeiten.
Ich bin ein bisschen hellhörig geworden bei dem Begriff Vorbilderakademie. Also wer sind da die Vorbilder bei so einer Akademie?
Also ganz ursprünglich sind wir mal gestartet mit der Überlegung, man bräuchte irgendwie so Promis, die sich dann da hinsetzen und erzählen, wie sie was geworden sind. Von dem Gedanken sind wir sehr schnell abgekommen, weil das ist für Jugendliche einfach gar nicht greifbar. Klar, man kennt einen Fußballer oder was auch immer und dann gibt es aber genau irgendwie 0,00 weiß ich wie viel Prozent, die überhaupt die Chance haben, sowas zu werden. Deswegen suchen wir nach Leuten, die ähnliche Lebenshintergründe haben, also ähnliche Biografien vielleicht wie die Jugendlichen. Also zum Beispiel in den ersten Jahren haben wir die Akademie ausschließlich für Jugendliche mit einer Zuwanderungsgeschichte angeboten. Also haben wir geguckt nach spannenden Vorbildern mit einer Zuwanderungsgeschichte, die aus ihrem Leben nicht nur was gemacht haben, sondern die sich vor allen Dingen auch irgendwie noch für Gesellschaft engagieren oder so. Beispiele sind bekannte Leute vielleicht wie Aladin Elmar Falani, der Universitätsprofessor ist, aber auch jemand wie Van Bole Menzel, der Architekt, der so diese Hartz-IV-Möbel gebaut hat, oder eine Gloria Boateng, die mit ihrem Verein Schlaufox in Hamburg eben für Bildungsgerechtigkeit sorgt und selber eben erst mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen ist. Also Leute, die so ein bisschen keinen geraden, in Anführungsstrichen, Lebensweg haben, sondern die irgendwie aus ihrer Biografie erzählen können. Das ist so das eine, die eine Art von Vorbildern. Und dann verstehen wir aber auch unsere Teams, also die jungen Menschen, die mit den Jugendlichen arbeiten, als Vorbildern, gucken, dass wir da immer eine möglichst diverse Gruppe beisammen haben, die einen guten Kontakt mit den jungen Menschen aufnehmen kann. Und am Ende jeder Akademie ist eigentlich so das Ziel, dass die Jugendlichen sich selber auch als Vorbild verstehen. Mhm. Dass sie sich selbst sozusagen nochmal gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, weißt du, an dir habe ich geschätzt, dass du mich zum Lachen gebracht hast, dass du immer für mich da warst, dass du mir zugehört hast. Und das ist eigentlich so der Schwenk, der sich durch die Akademie zieht. Also erstmal die etwas herausgehobenen Vorbilder, dann die, die eigentlich die ganze Zeit dabei sind, und dann die Jugendlichen selber, die sich dann hoffentlich als Vorbilder selbst auch verstehen am Ende.
Ja, und die dann vielleicht, wenn sie zurück an die Schule kommen, sich da vielleicht auch als Vorbild begreifen.
Genau. Ne?
Und vielleicht im Schulalltag ganz anders auftreten als vorher.
Genau.
Ne? Könnte ich mir zumindest vorstellen.
Haben wir durchaus, dass uns hinterher Lehrer anrufen oder Eltern fragen, was haben sie mit meinem Kind gemacht? Das ist jetzt irgendwie so anders.
Ja, wunderbar, also soll es doch sein. China-Akademie habe ich noch im Ohr. Was passiert da?
Also die Schülerakademie China ist ein Kooperationsprojekt mit dem Bildungsnetzwerk China. Das ist ein Netzwerk, das unter anderem von der Mercator-Stiftung und dem Pädagogischen Auslandsdienst gegründet wurde, mit dem Auftrag, China-Kompetenz in Deutschland an Jugendliche zu vermitteln. Also mit dem Ziel, sich durchaus kritisch, aber eben informiert mit diesem Global Player China auseinanderzusetzen. Wir haben in diesem Jahr 3 Akademien zu diesem Thema. Einmal für die Oberstufe im Rahmen der Deutschen Schülerakademie eine Akademie zu dem Thema, dann eine Einsteigerakademie für die etwas Jüngeren und eine Austauschakademie, wo wir Jugendliche mit einem deutschen Hintergrund und chinesische Jugendliche zusammenbringen, die eine Woche lang gemeinsam forschen. Ziel ist es sozusagen, zum einen sich Wissen anzueignen, sich kulturelle Dinge besser zu verstehen und ein gewisses Maß an Sprachkenntnis auch zu erlangen, sodass man sich wirklich fundiert mit dem Thema auseinandersetzen kann.
Und ist das beliebt?
Total. Also wir sind im letzten Jahr schon überrannt worden quasi. Und in diesem Jahr, wir sind noch nicht am Ende der Ausschreibung für die Austauschakademie zum Beispiel, in der wir nur sehr wenig Plätze haben, weil wir es auch erstmal ausprobieren wollten, 36 Plätze, und ich glaube letzte Woche schon 144 Bewerbungen. Hat uns auch überrascht, wird sehr, sehr gut nachgefragt. Und ich glaube einfach, es ist allen klar, wie wichtig das Land ist, wie zwiespältig aber auch man vieles sehen kann. Und ich glaube, das ist Jugendlichen einfach durchaus bewusst, dass das ein wichtiges Thema ist.
Und diesen Akademienbereich leiten Sie jetzt bei Bildung und Begabung? Haben Sie das schon immer gemacht oder haben Sie schon andere Aufgaben bei Bildung und Begabung gehabt?
Ich habe angefangen mit einem Bereich, der nannte sich Neue Fördermaßnahmen 2010. Also geschichtlich gesehen war es ja so, dass vor über 30 Jahren Bildung und Begabung entstanden ist. 3 große Bereiche: der Bundeswettbewerb Fremdsprachen, die bundesweiten Mathematikwettbewerbe und die Deutsche Schülerakademie. Das waren so die großen Projekte, die auch relativ eigenständig gearbeitet haben und dann zusammengebündelt wurden, zwar unter Bildung und Begabung, aber ja, dann eigentlich sehr beständig sich weiterentwickelt, ausgebaut haben und so weiter. Und 2009 und 2010 haben Stifterverband und BMBF, unsere großen Träger sozusagen, entschieden, dass das nicht mehr reicht, sondern dass wir auch nochmal schauen sollten, welche Zielgruppen erreichen wir nicht? Welche Jugendlichen fallen in der traditionellen begabten Förderung einfach hinten runter? Und da ist dann unter anderem eben dieser Bereich Neue Fördermaßnahmen gegründet worden. Also ich wurde angestellt für diesen Bereich. Es gab auch sonst niemanden. Das war aber erstmal so der Versuch. Und die Idee war zu gucken, gibt es im Akademiebereich zum Beispiel Zielgruppen, die wir nicht erwischen, Jugend oder gibt es Themen, die wir gerne noch bespielen wollen? Und dann habe ich bis 2019 auch tatsächlich diesen Bereich geleitet. Wir haben die Vorbilderakademie auf die Beine gestellt, die Talentakademie, mehrere kleine Projekte, die ein paar Jahre gelaufen sind. Und 2019 ist dann sozusagen der Gründer und Urvater der Deutschen Schülerakademie in Rente gegangen. Und wir haben entschieden, den alle Akademieformate unter einen Hut zu stellen. Und das ist jetzt meiner. Genau.
Okay. Was haben Sie für eine akademische Ausbildung? Also war das immer schon ein Ziel von Ihnen, in so einem Bereich zu arbeiten? Oder hat sich das eher so ergeben?
Also ich wusste immer, dass ich mit Menschen arbeiten wollte und habe dann, auch wenn ich damals, also ich habe 1995 angefangen zu studieren, ich wusste nicht genau, was sich dahinter versteckt, aber irgendwie erschien mir Erziehungswissenschaft, Philosophie und Soziologie eine ganz gute Mischung, habe ich auch immer gern gemacht. Mir war auch immer klar, ich will nicht in Schule arbeiten. Ich habe selber als Jugendliche sehr, sehr viel so Seminare mitgemacht und verschiedene Wochen- und zweiwöchige Formate und wie das manchmal so ist im Leben, hat sich dann nach dem Studium direkt ergeben, dass ein ehemaliger Jugendbildungsreferent mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, in dem Bereich, also außerschulische Bildung, zu arbeiten. Es ergab sich eine Stelle in der politischen Bildung. Ich komme also eigentlich aus einem etwas anderen Bereich, habe 6 Jahre in der politischen Bildung gearbeitet, dann noch einen Abstecher gemacht und tatsächlich in Politik 2 Jahre gearbeitet, in Neuseeland, also nochmal so ein bisschen außerhalb. Und dann irgendwann stand so nochmal die Überlegung an, wie geht's denn jetzt weiter? Und da hatte ich die Ausschreibung von Bildung und Begabung gesehen. Und ich hatte in meinem ersten Job schon Berührung mit dem Thema Begabungsförderung, weil mein Arbeitgeber damals eine Stelle für Begabtenförderung eingerichtet hat. Und das war für mich noch so ein bisschen so, okay, ich arbeite hier bei den Franziskanern, die kümmern sich eigentlich um die Armen und jetzt kommt hier jemand und soll jetzt Begabtenförderung machen, muss das sein, so, ne? Und fand damals aber schon so die, den Gedanken gut zu sagen, ja, aber jeder Jugendliche hat Bedürfnisse und braucht was. Und als ich dann die Stelle gesehen habe und gesehen habe, auch neue Formate entwickeln, fand ich das irgendwie eine ganz gute, ja, kam das irgendwie ganz gut zusammen. Mhm. Themen, die mir wichtig waren, aber auch nochmal so dieses etwas Neue und Ausprobieren, das fand ich ganz schön.
Mhm. Genau. Ja, ist doch immer schön, wenn man dann merkt, das passt gut und es ist das, was ich eigentlich immer so angestrebt habe. Mhm. Wunderbar. Um dieses Thema mit den Akademien vielleicht jetzt auch nochmal abzubinden, falls sich jetzt jemand, der zuhört oder die zuhört, fragt, ja, hier, das wäre vielleicht auch mal was für meinen Sohnemann oder meine Tochter, wie kann man da Kontakt aufnehmen?
Mhm. Am einfachsten ist es, auf unsere Homepage zu gehen unter www.schülerakademien.de. Findet sich das gesamte Angebot und der Kontakt zu allen im Team. Also man findet entweder genau den Ansprechpartner für die Akademie, die einen interessiert, oder kann über die zentrale Info-E-Mail-Adresse sich melden oder über Telefon. Wir freuen uns über alle, die sich irgendwie melden und Interesse haben.
Okay. Dann haben wir den Serviceteil jetzt auch schon abgearbeitet.
Wundervoll.
dann würde ich jetzt ganz gerne mal ein wenig einschwenken auf unser eigentliches Thema unseres Gespräches. Und ich würde ganz gerne mal einsteigen mit dem Begriff Begabung. Also wir haben das ja jetzt schon gehört, ne? Also Bildung und Begabung, da steckt es ja schon drin. Und Talentförderzentrum, also wenn ich den Begriff Begabung oder Talent höre, oder manche sprechen ja auch von Potenzial, dann schwingt immer so ein bisschen mit, als ob einem da irgendwas in die Wiege gelegt wird. Mhm. Ne? Also, was weiß ich, der ist ein begabter Musiker, mhm, hat viele Talente in Bezug auf Schreiben, mhm, oder so. Ne? Aber das ist, glaube ich, gar nicht das, was Sie und andere unter Begabung verstehen. Also es ist weder was einem in die Gene gelegt wird, noch in die Wiege. Wie kann man denn den Begriff Begabung definieren? Also was ist für Sie Begabung?
Also wir bei Bildung und Begabung sprechen zum Beispiel von Begabung als Potenzial zu einer individuellen Leistung. Das heißt, in jedem Individuum stecken sozusagen Anlagen oder Potenziale, oder wie auch immer ich es nennen will, die entfaltet werden können. Und entfaltet werden können bedeutet in diesem Moment, es braucht eine gewisse Umgebung, die begabungsförderlich ist. Und es braucht irgendwie eine gesunde Interaktion zwischen Umwelt und Individuum, damit sich das Ganze entfalten kann. Klassisches Beispiel, man hat in der Schule oft Jugendliche, die überhaupt nicht gesehen werden in ihren Talenten, weil einfach die Schulstrukturen nicht stimmen. Also man hat das sowohl am oberen Rand, wo man Jugendliche hat, die unter Underachiever werden, also ihre Leistung nicht ausbauen, weil sie gelangweilt sind zum Beispiel. Und man hat es aber auch da, wo Jugendliche einfach durch durch die Strukturen von Schulunterricht oder durch ihren Alltag so gebremst sind, dass sie einfach gar nicht zeigen können, dass sie was können. Setzt man die in eine andere Umgebung, kann es sein, dass sie plötzlich zeigen können, ne, was alles in ihnen steckt. Also deswegen, es ist ein Potenzial. Man kann jetzt wissenschaftlich sich darüber streiten, ob das eine gewisse, ne, also ob es in den Genen liegt oder wie viel Prozent man braucht, um als begabt zu gelten. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern die Frage, die wir uns ja eher stellen müssen, ist, wie kreieren wir eine Umwelt, die sozusagen Jugendlichen hilft, genau das zu entfalten, was in ihnen steckt oder was sie vielleicht auch, ja, was sie auch so erreichen können, ohne dass es irgendwie angelegt sein müsste, in Anführungsstrichen.
Und das versuchen Sie ja bei Bildung und Begabung umzusetzen. Wie gesagt, wir hatten ja, beziehungsweise, wie gesagt, ist Quatsch, weil ich habe es ja noch gar nicht gesagt. Wir haben, darauf wollte ich eigentlich hinaus, hier bei Think and Do schon verschiedentlich über verschiedene Projekte bei Bildung und Begabung gesprochen. Also es war ein Think and Do Nummer 6, habe ich mit Frau Unkelbach-Romussi über den Begabungslotsen gesprochen und in Think and Do 16 über den Bundeswettbewerb Mathematik mit Patrick Bauermann. Also es gibt ganz viele Projekte bei Bildung und Begabung, wo sie diesen Begabungsbegriff versuchen mit Leben zu füllen. Was ja eine wunderbare Aufgabe ist. Die Frage, die sich mir dabei stellt, ist, wie kriegt man in dieses Bestreben so eine gewisse Kontinuität rein? Ne? Also man hat begabte Schüler, man hat Multi-Akademien, es gibt Wettbewerbe. Wie schafft man es, dieses Begabungsförderliche in deren Leben stärker zu verankern? Ne? Wie kann man es schaffen, über diese 3 Wochen Akademie hier und hinaus dieses Potenzial immer wieder zu triggern und zu gucken, dieser Mensch hat unglaubliches Potenzial, an dem müssen wir eigentlich dranbleiben. Ne? Und anders gefragt, haben Sie die Leute dann noch weiter im Blick, die bei Ihnen waren? Haben Sie noch die Möglichkeit, sozusagen deren weiteren Lebensweg irgendwie zu beeinflussen?
Also ich glaube, man muss da zwei Dinge nicht unterscheiden, aber es sind zwei Dinge, die dazugehören. Das eine ist, unser Ziel ist ja nicht, dass wir sozusagen ständig diese Umwelt kreieren, in der die Jugendlichen sich dann toll entfalten und dann müssen wir diese Umwelt immer wieder kreieren, sondern idealerweise schaffen wir es, dass sie selber für sich realisieren, was hilft mir eigentlich und wie kann ich das vielleicht in meinem Alltag auch umsetzen. Also die Akademien sind da eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil da wir haben natürlich die Chance, über 1 bis 3 Wochen mit den Jugendlichen zu arbeiten und idealerweise nehmen sie mit, dass ihnen irgendwas besonders viel Freude gemacht hat zum Beispiel und dass sie wissen, wenn ich da dranbleibe, dann kann ich noch besser werden, dann kann ich da mich weiterentwickeln. Und eine zweite Sache, die, glaube ich, auch wichtig ist, ist, dass in diesen, gerade in den Akademien, unheimlich starke Netzwerke entstehen. Also wir haben tatsächlich Jugendliche aus der ersten Akademie, die sich immer noch im Club der Ehemaligen engagieren. Also erste Akademie 1987, glaube ich. Ne? Das ist also doch eine Spanne, wo die Menschen einfach dranbleiben. Und nein, wir können das nicht für alle nachvollziehen. Wir merken es in vielen Einzelgeschichten, also sowohl von Jugendlichen, die meinetwegen zuerst in der Talentakademie waren, dann in die Vorbilderakademie kommen und dann in der Deutschen Schülerakademie landen und im Anschluss irgendwann als Kursleiter wiederkommen. Da haben wir durchaus Beispiele, die also verschiedene Maßnahmen mitgemacht haben. Wir haben auch viele, die zum Beispiel am Bundeswettbewerb Mathematik teilgenommen haben und dann in der Akademie auftauchen. Das durchaus. Aber wir sind natürlich wir bieten punktuelle Fördermaßnahmen an. Ne? Die Wettbewerbe ziehen sich natürlich auch manchmal über einen etwas längeren Zeitraum. Ne? Aber also unser Ziel ist es ja, so eine Art Initialzündung zu setzen und die Jugendlichen davon zu überzeugen, Mensch, du kannst was, du bist richtig gut. Und guck mal, da gibt es noch ganz viele um dich herum, die auch toll sind. Und zusammen habt ihr hier was Tolles gemacht und versucht das in deinem Alltag auch umzusetzen und zu integrieren.
Ja, es gibt ja durchaus Beispiele auch von Teilnehmern, zum Beispiel beim Bundeswettbewerb Mathematik, von denen man ja weiß, dass die hinterher eine Wahnsinnskarriere in der Mathematik gemacht haben. Mhm. Also das scheint ja dann auch ganz gut zu funktionieren. Ne?
Ja, also wir haben auch in den Akademien, gab es zum Beispiel eine Langzeitstudie mal, die über nach 10 Jahren untersucht hat, ne, was gibt es für Effekte, und deutlich konnte man sagen, dass vor allen Dingen das Selbstbild sich verändert hatte und die Sozialkompetenzen und dass die Netzwerke eben noch bestanden haben. Kleine Fußnote, wir könnten natürlich mal bei Christian Lindner nachfragen, der war nämlich mal Teilnehmender der Deutschen Schülerakademie, ob das irgendwas bei ihm bewirkt hat.
Okay.
Also es gibt durchaus, oder auch jemand wie der Tagesthemenmoderator, jetzt komme ich nicht auf den Namen,
Ingo
Zamperoni, der Teilnehmer im Bundeswettbewerb Fremdsprachen war und so weiter. Also es wäre schon ganz spannend, an der einen oder anderen Stelle auch bei solchen Personen nochmal nachzufragen.
Ja, durchaus. Also ich weiß auch, dass der derzeitige Präsident der Freien Universität Berlin, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, der auch Mathematiker ist, hat übrigens auch den Kommunikatorpreis des Stifterbundes gekriegt. Der war auch Teilnehmer beim Bundeswettbewerb Mathematik. Also es gibt durchaus schon große Namen,
ja,
die da durchgelaufen sind.
Und es gibt auch so kleinere Geschichten in Anführungsstrichen, ne? Also wo wir nach ein paar Jahren dann hören, dass ein Jugendlicher immer noch Kontakt zu seinem Kursleiter hat und dann in eine gleiche Richtung gegangen ist, was das Studium angeht. Zum Beispiel für Informatik weiß ich, dass es da so fast einen Jahrgang gab, wo irgendwie von dem Kurs Informatik in der Vorbilderakademie mehrere dann in dieses Studium gegangen sind und auch wirklich sehr tolle Karrieren hinlegen mit in künstlicher Intelligenz arbeiten, irgendwo in Amerika studieren. Also auch so diese Geschichten. Wie viel davon auf die Akademie zurückzuführen ist, ist natürlich schwierig zu werten, aber zumindest sagen sie von sich aus, das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, das wäre was für mich.
Also was ich so raushöre ist, sie helfen Jugendlichen zu erkennen, zu was sie eigentlich fähig sind, ja, damit sie das dann eben auch selber in ihrem Leben ganz gut anwenden können und selber in der Lage sind, sozusagen ihr Potenzial zu entfalten. Das klappt aber natürlich jetzt auch logischerweise nicht immer und ist wahrscheinlich auch bei jedem Menschen irgendwie unterschiedlich ausgeprägt und hat vielleicht auch ein bisschen was auch mit individuellem Lebensweg zu tun und mit, keine Ahnung, ökonomischen Fragen oder soziologischen Fragen oder Fragen der Familie. Also das ist natürlich sehr vielfältig, was auf so eine Bildungsbiografie alles einprasselt und welchen Weg sie nimmt. Nichtsdestotrotz haben Sie sich irgendwann gedacht, aber wenn ich hier schon so viele Erfahrungen mache bei Bildung und Begabung mit Bildungsbiografien und mit Begabung und Potenzialentfaltung, da kann ich doch nochmal das im Ganzen auch nochmal so einen wissenschaftlichen Dreh geben und sind, wie ich im Vorgespräch rausgehört habe, vielleicht auch ein bisschen angestupst worden, ob Sie nicht noch nochmal eine Doktorarbeit zu dem Thema schreiben wollen. Also Sie haben geschrieben zum Thema Begabung und Chancengerechtigkeit. Das war, glaube ich, so der...
Genau.
Der Haupttitel Ihrer Dissertation. Wie ist es dazu gekommen? Und worum geht's da?
Worum geht's da, genau. Also wie es dazu gekommen ist, ist tatsächlich so, dass ich über mehrere Jahre auch mit damals Professor Rietz an der Uni Köln und seinen Studierenden zusammengearbeitet habe. Wir haben Wirkmodelle für die Vorbilderakademie entwickelt und so weiter. Und irgendwann hat er mir die Frage gestellt, hast du mal drüber nachgedacht zu promovieren? Und für mich war das so, nö. Das Thema hatte ich eigentlich 2001 mit meinem Magisterstudium abgeschlossen. Aber dann hat mich das irgendwie gereizt. Zum einen, weil ich so das Gefühl hatte, das wäre tatsächlich für mich auch nochmal eine Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln, mich nochmal wissenschaftlich zu fundieren, auch zu gucken, dass ich wirklich weiß, wovon ich eigentlich spreche. Auch nochmal zu schauen, ob das, was wir so in der Praxis für Eindrücke haben, sich irgendwie auch wissenschaftlich zeigen lässt. Und so die Hoffnung, dass das auch unseren Formaten einfach nochmal zugutekommt, indem wir Dinge anpassen können oder weiterentwickeln können. Und das Thema Migration, ich habe dann ja den Schwerpunkt Migrationshintergrund gesetzt und Begabungsförderung, das zieht sich, glaube ich, auch schon lange durch so meinen Lebenslauf. Also es war immer so ein Thema, was mich irgendwie gereizt hat. Das liegt vielleicht daran, dass ich die ersten 14 Jahre meines Lebens hinterm Zaun gewohnt habe, also im Osten in der DDR aufgewachsen bin, kaum kulturelle Kontakte hatte, dann im Studium. Dadurch, dass ich in Rostock studiert habe und das kurz nach den Anschlägen in Rostock-Lichtenhagen auf die vietnamesischen Unterkünfte mich mit diesem Thema sehr viel auseinandergesetzt habe, dazu auch im Prinzip, ja, dazu zur interkulturellen Erziehung meine Magisterarbeit geschrieben hatte. Und dann plötzlich kam das Thema wieder, ne? Also diese Beobachtung, dass bestimmte Zielgruppen in den Formaten bei uns einfach unterrepräsentiert sind. Und ja, so kam es zu dem Thema und zu der Fragestellung, die dann so für mich leitend waren, ob alle Kinder und Jugendlichen eigentlich in Deutschland die gleichen Chancen haben, ihre Talente zu entfalten. Und das habe ich mir dann wissenschaftlich angeschaut.
Ja, und was ist bei rausgekommen?
ich habe, um das so ganz bisschen runterzubrechen, ne? Ich habe das war die leitende Frage und dann entwickelt man ja Forschungshypothesen und guckt sich verschiedene Aspekte an. Und ich habe mir zum einen angeschaut, ob Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte die gleichen Ressourcen zur Verfügung stehen. Also man spricht in dem Fall, ich habe mir ein Begabungsmodell gesucht, habe geguckt, was gilt denn als begabungsförderliche Ressource oder als Katalysator. Habe geguckt, steht das Jugendlichen mit einer Zuwanderungsgeschichte in gleichem Maße zur Verfügung wie anderen? Spoiler, nein, tut es natürlich nicht. Dann die zweite Hypothese war, dass sie auch in den Formaten der Begabungsförderung unterrepräsentiert sind. Das habe ich mir angeschaut, vor allen Dingen anhand einer größeren Studie, die wir 2015 mit der Mercator-Stiftung zusammen gemacht hatten, wo wir die Teilnehmenden aller Formate von Bildung und Begabung nach ihren Hintergründen befragt hatten und nach allen möglichen, ne, Teilnahmegeschichten. Und da ist es so, die Hypothese, die sich sozusagen, musste ich anpassen. Also es stimmt nicht, sie sind durchaus repräsentiert, wenn man sich nur den Migrationshintergrund anguckt. Wir haben über 40% in unseren Formaten mit einer Zuwanderungsgeschichte. Aber wenn man sich korrelierende Faktoren wie sozioökonomischen Hintergrund und so weiter anguckt, dann wird es sehr deutlich, dass nur Jugendliche oder vor allen Dingen Jugendliche den Weg in die Begabungsförderung finden, die aus gut gebildeten Elternhäusern kommen, die vor allen Dingen Deutsch sprechen zu Hause, deren Familien schon mindestens 20 Jahre in Deutschland sind und so weiter. Also man kann sagen, ja, sie sind vertreten, aber nur zu gewissen Anteilen. Und dann war so die dritte Frage, gibt es Hürden, die sich zeigen lassen, die den Zugang zur Begabungsförderung für diese Jugendlichen verstellen? Und das war dann was ich mir anhand von Experteninterviews nochmal angeschaut habe, vor allen Dingen.
Mhm. Genau. Ja, gerade letzterer Punkt ist ja eigentlich besonders interessant, finde ich. Also vieles von dem, was Sie gesagt haben, hat man ja schon irgendwie auch mal gehört, ne? Also irgendwie Bildungssystem ist irgendwie ungerecht. Mhm. Menschen, die es nicht so dicke haben, haben halt Nachteile. Und wie Sie eben auch sagen, Menschen, die vom Elternhaus her und mit Migrationshintergrund haben auch Schwierigkeiten sozusagen am Bildungssystem in der Weise teilzunehmen, die eigentlich angemessen wäre. Die Frage stellt sich ja, was sind die Gründe? Ne? Was hindert das Bildungssystem daran, also auch diese Menschen entsprechend zu fördern?
Das ist natürlich ein ganzer Strauß an Gegebenheiten. Ne? Was ich versucht habe zu zeigen, ist, inwiefern es Hürden eben auf Seiten der Jugendlichen und ihrer die Hürden sozusagen herkunftsbedingt sind und inwiefern es aber auch, in diesem Fall habe ich mir ja vor allen Dingen die Begabungsförderung angeguckt, also Hürden auf Seiten der Förderung sind. Und klar, wie Sie sagen, ne, vieles ist davon total trivial gefühlt, ne, das wissen wir alle. Ne, wenn die Eltern kein Abitur gemacht haben, macht das Kind auch kein Abitur im überwiegenden Maße. Die Frage war für mich nochmal, weil sicher auch, ne, ich mir auch am Anfang die Frage stellen musste, fokussiere ich mich wirklich auf den Migrationshintergrund oder gucke ich nach sozioökonomischen Bedingungen? Weil das ist ja das, was in den letzten Jahren eigentlich immer wieder postuliert wird. Das korreliert sowieso hauptsächlich, deswegen sind die Benachteiligungen gleich. Und das finde ich erstaunlicherweise nicht. Also ja, natürlich alles, was sozioökonomisch irgendwie zu begründen ist auf Seiten, also egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund, trifft zu. Aber für die Jugendlichen mit einer Zuwanderungsgeschichte gibt es nochmal spezifische Hürden. aus meiner Sicht, also migrationsspezifische Dinge, die auch eigentlich trivial sind, aber die man auf dem Schirm haben muss. Also zum Beispiel ein ungeklärter Aufenthaltsstatus wird jetzt auch nochmal spannend, oder wurde gerade mit den Zuzügen aus Syrien war das spannend, mit auch jetzt mit den ukrainischen Geflüchteten, wann ist klar, welcher Status und so weiter. Das macht ja was mit der Zukunftsprognose eines Menschen. Also ne, wenn ich nicht weiß, kann ich bleiben oder gehe ich wieder, dann investiere ich unterschiedlich in das Land. Also Familiensprache, Riesenthema. Ne? Wenn ich überwiegend zu Hause und in meinem Freundeskreis Deutsch spreche, klar, habe ich viel bessere Chancen, einen guten Abschluss hinzulegen zum Beispiel. Familienwerte. Also was gilt in meiner Kultur als Talent? Was wird wahrgenommen? Gerate ich schon da in inneren Widerspruch, weil das, was zu Hause als super, super wichtig gilt, einfach in Schule oder Gesellschaft gar nicht wahrgenommen wird? Es fehlen oft gerade in kulturellen Minderheiten, fehlen Vorbilder, es fehlen Netzwerke. Es fehlt das, was, sie wohnen oft in Stadtteilen, die segregiert sind, also wo sie sehr, sehr, sehr eng sich in ihrem Geflecht befinden. All das sind Dinge, die nochmal in anderem Maße für Jugendliche mit einer Zuwanderungsgeschichte, glaube ich, zutreffen. Gleichzeitig, klar, gibt es auf Seiten der Begabungsförderung zum Beispiel keine wirklichen sind die Testverfahren ethnozentrisch. Also es gibt kaum kulturfaire, sprachfreie oder spracharme Verfahren, die schauen können, wie talentiert ist ein Jugendlicher. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der schwierig ist auf Seiten der Begabungsförderung. Wenn wir gucken, wie die Jugendlichen in der Begabungsförderung landen, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist ein zentraler Weg über die Schulen. Wenn die Lehrkräfte aber zum Beispiel nicht gut ausgebildet sind in Fragen von wie erkenne ich Begabungen? Wie erkenne ich die vor allen Dingen in kulturell diversen Settings? Oder auch in Fragen, wie fördere ich denn sowas? Ja, dann haben wir ein Problem, vor allen Dingen, weil sich auch in verschiedenen Studien zeigen lässt, dass durchaus Lehrkräfte unbewusst auch bestimmte Gruppen unterschiedlich bewerten. Also klassisches Beispiel, das habe ich in einem der Experteninterviews so erzählt bekommen, fand ich auch total logisch. Als Lehrkraft haben viele, als die syrischen Jugendlichen kamen 2016, an die komplett andere Erwartungen gestellt, als an die, oder komplett andere Vorerwartungen gehabt, als bezüglich der Jugendlichen, die türkeistämmig sind und zum Teil in der zweiten, dritten Generation hier leben. Bei den Syrern hat man oft davon gesprochen, ja, die müssen einfach nur ein bisschen Deutsch lernen und dann sind die, ne, dann kommen die schon mit. Mhm. Bei den türkeistämmigen Jugendlichen ist es oft so, dass man hat die abgeschrieben, man erwartet da nichts mehr. War ein Beispiel, das mir ein Experte erzählt hat, was ich aber total nachvollziehbar finde. Oder es gibt auch Studien, die sagen, Lehrkräfte haben an Jugendliche mit einem muslimischen Hintergrund einfach generell niedrigere Erwartungen an die Leistung. Und selbst wenn das nicht bewusst ist, tendieren wohl Menschen unterschwellig dazu, Menschen, von denen sie weniger erwarten, einfach weniger zu interagieren. Das hat natürlich für den Schulunterricht immense Auswirkungen, auch wenn sie gar nicht so bewusst sind. Und von daher gibt es also ja auf Seiten der Lehrkräfte die Hürde, dass man eigentlich gar nicht wahrgenommen wird. Die Talentförderung hat zudem, glaube ich, das Problem, das haben wir ja auch schon gemerkt, ne? Talent, Begabung, begabt, was heißt das eigentlich? Mhm. Und ist das was für mich? Also bin ich ein Talent? Mhm. Soll ich mich da jetzt angesprochen fühlen? Also es ist eine Beschreibungsschwierigkeit eigentlich. Also die Außenwahrnehmung sowohl in Schulen oder so ist oft noch sowas, ja, das sind diese Begabten, das ist nichts für mich. Ne? Ich hatte gerade in der letzten Woche ein Gespräch mit jemandem, der hatte eine Schule einen äußerst begabten Jugendlichen vorgeschlagen, als Besten im Jahrgang und hat den hochgelobt und der Jugendliche selber traut sich die Teilnahme aber nicht zu, weil er sagt, das ist so anders. Ne? Also das, was viele als Habitus bezeichnen, diese Ausstrahlung und die eigentlich für viele selbstverständlichen Symbolhandlungen, die es für andere aber eben nicht sind. Also das ist ein Riesenproblem. Dann auch natürlich, dass die Begabungsförderung, so wie wir sie zum Beispiel ja seit Jahrzehnten betreiben, an den Schulen nicht präsent ist eigentlich. Also wir fordern die Schulen auf, uns Leute zu schicken, aber wir sind selber sehr selten an den Schulen. Das sind alles so Geschichten, wo man merkt, es gibt sozusagen auf Seiten der Jugendlichen selber Dinge, die es ihnen erschweren, aber es gibt auch auf der anderen Seite Zugangshürden.
Das ist natürlich ein ganzer...
Ja, es ist komplex.
Ja, in der Tat, es ist sehr komplex und ich vermute mal, dass Sie in Ihrer Dissertation auch versucht haben, das so ein bisschen auseinanderzudröseln, Worauf ich hinaus will, ist, wenn man sich das jetzt als Bürger des Landes anhört und irgendwie denkt, ja, es ist irgendwie jetzt vieles im Argen und vieles schätzt man ja auch selber so ein und man kriegt es ja auch mit, was täglich so läuft in dem Land. Die Frage ist ja, wie kommen wir ansatzweise weiter? Mhm. Also das ist ja ein Zustand, den wir als Gesellschaft nicht wünschen können, ne? Dass hier sehr viele Menschen hinkommen, also bis auf den heutigen Tag, ne? Also es kommen ja auch ganz viele Menschen aus der Ukraine, und wir sind ja fast de facto, auch wenn wir es nicht sagen, fast ein Zuwanderungsland geworden, ne? Und wir, das muss doch unser Ziel als Gesellschaft sein, diese Menschen zu integrieren und auch bildungsmäßig zu integrieren und ihnen und dafür zu sorgen, dass alle wirklich dieselben Entwicklungschancen haben. Sehen Sie Wege, wie man da hinkommt? Ich weiß, das ist natürlich echt richtig viel verlangt, was ich jetzt frage. Aber ich meine, das ist doch die Frage, die man sich stellt. Ne? Wie kommen wir denn da jetzt hin?
Ja.
Wir können ja noch so viel analysieren und irgendwann wissen wir es, aber jetzt müssen wir ja auch, wir heißen ja hier auch Think and Do, man muss auch mal was tun.
Genau. Also ich glaube, es gibt so Sachen, wo man weiß, dass man sie tun muss und wo einfach politisches Handeln gefragt ist. Also in Schulen sind, also ich bin immer wieder auch in den Experteninterviews auf den Faktor Zeit gestoßen. Also sowohl Talententwicklung benötigt Zeit, als auch überhaupt die Beschäftigung mit den Jugendlichen benötigt Zeit. Das wissen wir auch ja aus vielen anderen Studien, dass man sagt, dass wenn zum Beispiel externe Experten oder so noch zusätzlich an Schule kommen, die einfach auch ja dafür sorgen, dass noch andere Perspektiven raufkommen, aber auch, dass schlichtweg, dass einfach ein bisschen mehr Zeit dafür da ist, sich mit einem Jugendlichen zu beschäftigen, dass das unheimlich viel ausmacht. Ich glaube, da werden wir nicht drum rumkommen. Wir werden nicht drum rumkommen, die Schulen in diesem Sinne besser auszustatten und im Übrigen auch, das haben wir jetzt auch als Praxiserfahrung nochmal sehr live erlebt, auch räumlich besser auszustatten. Wie soll ich an der Schule, wo die Klos nicht funktionieren, über Talententfaltung nachdenken? Das ist ja auch mal, das ist einfach so gut. Das wissen wir, da muss gehandelt werden. Da kann ich jetzt eine Petition zu schreiben, viel mehr kann ich an der Stelle nicht tun. Was wir als Begabungsförderung zum Beispiel konkret sehen, ist, wir müssen uns überlegen, also bisher ist es so, wir leben stark von Kommstrukturen, ne? Wir schreiben was aus und dann erwarten wir, dass die Jugendlichen zu uns kommen. Funktioniert für bestimmte Zielgruppen aber einfach nicht, weil sie entweder nicht davon erfahren oder sich nicht angesprochen fühlen oder ja, weil es einfach nicht das ist, in Anführungsstrichen, wie sie leben, wie sie funktionieren. Sie haben einen sehr engen Radius, sie sind auf ihren Stadtteil fokussiert. Also müssen wir raus. Wir kommen nicht drum rum, als Begabungsförderung da auch aktiv rauszugehen. Wir haben das so ansatzweise ja erstmal thematisch versucht. Ne? Wir haben gesagt, wir machen jetzt was, wo wir die Jugendlichen bei ihren Themen besser abholen, wie Games-Talente. Zeigt sich, das stimmt tatsächlich, wir erreichen Jugendliche, die sonst nie auf die Idee gekommen wären, sich irgendwie für talentiert zu halten oder bei irgendeinem Wettbewerb mitzumachen. Das funktioniert schon mal ganz gut. Aber auch da tendenziell natürlich besser für Jugendliche, die sich einem Wettbewerb stellen, die sich das zutrauen, die wissen, also vermarkten ist ein blödes Wort, ne? Aber wie sie sich so ein bisschen vermarkten können und so weiter. Jetzt ist der nächste Schritt zu sagen, okay, dann müssen wir dahin, wo die Jugendlichen auch vor Ort sind. Wir haben es auch da eher bisher mittelbar versucht, indem wir viel kooperiert haben mit, was weiß ich, Vereinen, die an Schulen sind oder wie gesagt an, mit Jugendhäusern oder so. Jetzt machen wir ein neues Projekt auch mit dem Stifterverband zusammen und gehen an Haupt- und Realschulen, weil das ist genau die Klientel, die wir im Moment nicht gut erreichen, also die nicht ohne weiteres kommt. Unsere Idee war auch da erst, wir holen die, holen Jugendliche, wir werben an den Schulen, dann machen wir eine externe Akademie, dann begleiten wir die ein Jahr, dann kam Corona, beziehungsweise das Projekt sollte in Corona starten und es hat sich gezeigt, für die Schulen eine komplette Überforderung, uns jetzt da irgendwie Jugendliche zu akquirieren, die sowieso denken, oh Gott, ich soll mich da jetzt irgendwo und, dass die Jugendlichen nicht von sich aus sagen, klar gehe ich jetzt mal eine Woche in die Pampa an den See in so eine Akademie, so. Also haben wir überlegt, was ist denn verkraftbar? Also wie kriegen wir die so abgeholt, dass sie das gut annehmen können? Wir haben dann angefangen, sogenannte Talenttage an Schulen zu machen. Das heißt, wir sind mit unseren Teamerinnen und Teamern dahin gegangen und haben einen Tag lang verschiedene Workshops zum Beispiel angeboten. Also kleines Beispiel, Thema Stärken, Thema Talent. Es gab Teamerinnen und Teamer, die haben mit den Jugendlichen Stärkenumhänge gebastelt. Also aus irgendwie großen Papierbahnen, dann haben alle ihre Stärken aufgemalt, haben sich die umgebunden und dann waren das wie Superman-Umhänge. Die waren mega stolz und fanden das toll. So. Oder wir haben eine Farbwand beworfen mit Kraftfarben und so weiter. Also wirklich was du, ne? Auch über das Tun an die Jugendlichen ranzugehen und nicht mit dem, was tatsächlich unsere große Baustelle ist, nämlich die Kommunikation. Also ne, die Frage, wie kommuniziere ich denn bitte, entwickle deine Talente an einen Jugendlichen, der froh ist, dass er seinen Alltag halbwegs gemeistert kriegt. Ne? Also gerade wenn sie aus prekäreren Situationen kommen, haben die damit zu kämpfen, irgendwie kurzfristig ihr Leben auf die Reihe zu kriegen, morgens pünktlich aufzustehen, möglicherweise die Eltern noch zu unterstützen und so weiter. Und an einer Hauptschule wurde gesagt von einer Lehrkraft, ja, die sind ja froh, wenn sie darüber nicht verprügelt werden. So. Also wie sollte so jemand verstehen, dass es für ihn gut ist, sich seinen Talenten zu widmen? Und was wir jetzt eben tun, ist, wir haben jetzt ein Jahr lang sozusagen versucht, Talenttage anzubieten, mehr oder weniger erfolgreich aufgrund von Corona-mäßigen Absagen, und machen jetzt oder haben uns jetzt ein Programm überlegt, an dem wir in regelmäßigen Abständen mit einigen Kooperationsschulen arbeiten werden. Jeweils in der Unterrichtszeit, damit die Jugendlichen erstmal nicht sozusagen diesen Aufwand noch betreiben müssen, sich dafür irgendwie ja ihre Freizeit zu opfern. Wir gucken, was brauchen die eigentlich? Also ne, diese hehren Ziele, die wir aus der gesamten Bildungswelt erkennen, ne, dieses Bildungs als Selbstwert und so weiter, damit brauche ich einem Jugendlichen nicht kommen. Ne? Ich muss ihm erklären, warum ist das total gut für dich, wenn du weiß ich nicht, lernst, hier einen kleinen Tag zu organisieren mit bisschen Catering und wie kannst du dich organisieren, wenn du machst ja Projektmanagement. Und wir versuchen das jetzt sozusagen ein Jahr lang, Jugendliche da zu begleiten, zuerst an ihrer eigenen Schule, dann aus mehreren Schulen die Jugendlichen zusammenzuholen, im Nahfeld, also nicht zu weit weg, und auch an den Schulen zu rotieren. Also sozusagen die Gruppe ist dann auch an jeder Schule, die beteiligt ist, mal einen halben Tag zu Gast und stellt da irgendwas Kleines auf die Beine. Wir hoffen, dass das jetzt so ein bisschen was ist, wo die Schulen, die Jugendlichen, die Eltern auch ein Gespür dafür kriegen, was ist denn dieses komische Talentförderdings da, ne? Ja.
Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass das der richtige Weg ist, das so vorzugehen, wie Sie es gerade beschrieben haben. Es ist ja wahrscheinlich eher so projektförmig oder so. Ein Vorbild für sich, ne? Das ist ja auch so die Art und Weise, wie der Stifterverband ja auch immer arbeitet, ne? Also an bestimmten Problemen zu arbeiten und dort Menschen zu finden, Projekte zu finden, die vielleicht schon einen Dreh gefunden haben, wie man dem begegnen kann und dann sozusagen wieder als Vorbild arbeiten. Ich glaube, das ist als Vorbild für andere wirken. Ne? Also ich glaube, das ist der Weg, den man da auch einschlagen muss.
Genau, und was wir nämlich deswegen auch als direkt mitdenken, ist, also wir entwickeln jetzt die Module für die Jugendlichen an den Schulen. Ne? Es gibt verschiedene Oberthemen wie Stärken oder wie Feedback oder was auch immer. Entwickeln Module, die wir konkret vor Ort durchführen, und parallel ein Curriculum für Leute, die diese Tage zukünftig an Schulen durchführen möchten. Also im Prinzip, wir nennen das im Moment noch unter dem Arbeitstitel, wir machen ein kleines Curriculum zum Chancenförderer. Also für Leute, die mit Jugendlichen an Hauptschulen arbeiten möchten, begabungsfördernde Maßnahmen machen möchten und das aber ganz hands-on. Also wir stellen uns das vor, wenn es alles so klappt, wie wir uns das denken, wie eine kleine Zusatzqualifikation für Lehrkräfte oder für Sozialarbeiter oder so, mit einem kleinen Baukasten an Methoden, und mit sozusagen wirklich praxiserprobten Dingen, die wir aber auch gleichzeitig durch ein kleines Expertenteam begleiten lassen, die sich das anschauen.
Sie haben vorhin mal so im Nebensatz gesagt, dass Sie in Ihrer Arbeit auch mit Experteninterviews geführt haben. Was waren das denn für Experten und was hatten die denn für Ideen?
Also ich habe mir ganz unterschiedliche Experten gesucht, also sowohl Bildungswissenschaftler als auch jemanden, der als Lehrkraft tätig ist und gleichzeitig bei den Akademien als Akademieleitung. Ich habe den Vorsitzenden eines großen bundesweiten Vereins interviewt. Ich muss das jetzt ein bisschen kryptisch sagen, weil das ja alles anonymisiert ist, ne? damit ich jetzt nicht hier meine eigene Wissenschaftlichkeit untergrabe. Und ich habe die jeweils so aus ihrer Perspektive gefragt, woran hängt es eigentlich, ne? Dass die Bildungschancen unterschiedlich sind, mit denen, die auch zum Thema Begabungsförderung schon gearbeitet haben, auch natürlich dazu, wo könnten Hürden zur Begabungsförderung sein. Und es war total, also vieles war natürlich ähnlich, ne? Welche Rolle die sozioökonomischen Faktoren spielen und so weiter. Aber es gab auch durchaus so Spezifika, die einige benannt haben. Also zum Beispiel einer, der eher in der Politik tätig ist, hat gesagt, also eigentlich müsste man doch allen Begabungsförderwerken aufdrücken, dass sie eine Sozialquote einführen. Also es kann doch nicht sein, dass Institutionen, die Geld vom Staat dafür bekommen, um talentierte Jugendliche zu fördern, also die Stipendienwerke, ne, verschiedene Vereine und so weiter, dass die nicht sozusagen so wie einen Sozialindex haben. Also das heißt, die Lebenshintergründe ihrer Jugendlichen nicht genug beobachten. Da kann man drüber streiten, weil ich glaube, das versuchen viele, aber es ist ein bisschen Hilflosigkeit vorhanden, wie man das jetzt konkret machen soll. Ne? Das Du ist noch so ein bisschen schwierig. Oder mit jemandem, der bundesweite Institutionen unterstützt, die an Schulen direkt arbeitet, habe ich viel über das Thema Zeit gesprochen, aber auch darüber, wie die Ausbildung von Lehrkräften oder von Menschen ist, die an Schulen arbeiten. Und da fand ich zum Beispiel ganz spannend, zum einen die Erkenntnis, dass oft die Lehrkräfte gerade zum Beispiel in Großstädten gar nicht aus den Stadtteilen kommen, wo die Brennpunktschulen liegen, in denen sie arbeiten. Also das sind sozusagen keine Menschen, die diese gleiche Erfahrung machen wie die Jugendlichen. Und das Zweite ist, dass man zwar eine Lehrkräfteausbildung macht, aber keine standortspezifische. Also ich bilde eine Lehrkraft, die, ich sag mal, nach Hamburg-Blankenese geht an ein Gymnasium genauso aus wie eine Lehrkraft, die an irgendeine wirklich schwierige Brennpunktschule geht. Und damit tun wir uns allen keinen Gefallen und tun auch den Lehrkräften keinen Gefallen, die völlig überfordert sind an vielen Stellen vermutlich. Das fand ich so ein paar ganz interessante Aspekte. Es gab eine Lehrerin, die selber gesagt, die so von Formaten berichtet hat, die sie an der Schule tun, wo sie einfach entschieden haben, sie legen verschiedene Fachstunden zusammen, also die Deputatsstunden, irgendwie 5 pro Woche oder ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, und machen da Projektlernen. Und das nutzen sie dazu, um zwar ein Thema zu setzen, aber die Methoden von den Jugendlichen frei wählen zu lassen und dann einen guten Eindruck davon zu bekommen, wer beschäftigt sich mit dem Thema, was ich liebe, eher kognitiv, also liest und schreibt und keine Ahnung, oder wer baut irgendwas oder... Und das dann sozusagen als Erkenntnis in den Unterricht einfließen zu lassen, wo Jugendliche ihre Stärken haben und wo die Interessen liegen, das fand ich eine eigentlich simple, aber total geniale Idee. Mhm. Ja, also und so war das, ne? Dann hatte ich mit einer Wissenschaftlerin gesprochen, die stark nochmal auf diese sozialräumlichen Dinge eingegangen ist, die gesagt hat, die Angebote sind halt nicht da, wo die Jugendlichen sind. Also in einem prekären Stadtteil habe ich keine begabungsfördernden Angebote. So. Und auch nochmal beleuchtet hat, inwiefern gerade, also in allen möglichen Bereichen, Angebote vor allen Dingen von Familien wahrgenommen werden, von denen man außen betrachtet, sagen wir, die brauchen es eigentlich nicht. So, ne? Also Unterstützungsangebote und so weiter. Also ein Riesenstrauß an Dingen, die beobachtet werden und wo Handlungsbedarf bestünde.
Ja. Gibt es denn in der Lehrerausbildung schon Reaktionen auf solche Erkenntnisse? Also im Prinzip müsste man ja sagen, wir müssen Leute ausbilden, die ans Gymnasium in Hamburg-Blankenese gehen, aber wir brauchen auch speziell ausgebildete Lehrer und Lehrerinnen, die in Essen-Katernberg an der Hauptschule tätig werden. Ne? Also, dass die alle gleich ausgebildet werden, ist ja irgendwie auch Quatsch. Oder?
Ja, ist Quatsch. Ich würde mir jetzt zu viel anmaßen, wenn ich sagen würde, ich überblicke da gesamte Lehrerausbildung.
Klar,
ich glaube, wer kann das schon? Also ich glaube, es gibt gute Ansätze. Ne? Es gibt ja auch sozusagen die Ausbildung von Lehrkräften fürs Gymnasialamt, Hauptschule, Realschule. Das ist ja zum Teil sehr, sehr getrennt. Es gibt aber auch ja durchaus Bestrebungen, da wieder Dinge zusammenzufassen und gleichzeitig eben zusätzlich nochmal mehr Felderfahrung zu vermitteln. Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Da würde ich mir jetzt anmaßen, das genau beurteilen zu können. Okay.
Ja, es ist ja sowieso auch irgendwie ein bisschen wohlfeil, immer so auf den Staat zu gucken und zu fordern, dass der Staat halt das alles für uns regeln muss. Ich meine, es gibt ja auch sowas wie eine Zivilgesellschaft, ne? Und vielleicht muss die auch da stärker tätig werden. Also ich weiß zum Beispiel, weil ich ja auch hier im Ruhrgebiet lebe und mich auch mit dem Thema schon einige Jahre auch beschäftige, dass es halt viele wirklich tolle Initiativen gibt, wo genau das versucht wird, was sie sagen, ne? Also wo wirklich dann auch Beauftragte in die Familien gehen, in die Schulen gehen und sagen, hier, eure Tochter, die hat's voll drauf und ihr müsst die einfach an die Uni bringen. Und dann sagen die, wie Uni, von uns war noch keiner an der Uni, wie sollen wir das denn machen? Und der hilft dann halt dabei. Ne? Oder ich grübel schon die ganze Zeit, es gibt halt hier auch in Essen am Norden einen türkischstämmigen Menschen, der wirklich unglaublich beeindruckend ist, weil der auch so ein Schul-Nachhilfeprojekt hier gestartet hat. Ne? Also auch
Chancenwerk
für
vielleicht?
Nee, Zukunftswerk Bildung heißt es, glaube ich, ne? Mir fällt nur sein Name nicht ein. Heute habe ich echt Namensprobleme. Ich reiche das in den Shownotes noch nach. Der Mann ist eigentlich Müllwerker. Ne? Also irgendwie, wo man denkt, ja, das ist einer, der schiebt jeden Tag die Tonnen rum, aber der ist halt einer der wichtigsten Bildungsorganisatoren aus der Zivilgesellschaft hier in Essen. Ne? Und ich finde solche Menschen und solche Projekte halt auch immer unglaublich ermutigend. Und ich glaube, wir brauchen halt viel, viel mehr davon. Ne? Also es gibt ja auch sehr, sehr viele Migrantenvereinigungen und vielleicht. Jetzt bin ich wieder beim müsste mal, das ist immer so, man müsste mal, aber im Grunde genommen ist es ja so, man müsste doch diese Menschen auch viel stärker in die Prozesse mit reinholen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass viele in der Bildungswelt, auch die kleineren Vereine, gut vernetzt sind, aber trotzdem natürlich, ja, ne, dass so ein bisschen dieses ganz übergreifende Denken oft noch fehlt. Also dieses, viele machen das richtig gut, aufeinander zu verweisen und zu sagen, ne, guck mal, bei uns nicht, aber da vielleicht. Aber das könnte noch viel systematischer passieren, in der Tat. Ja, ja, ich meine, gerade weil Sie sagten Ruhrgebiet, das hat sich natürlich wirklich in den letzten 10 Jahren richtig viel getan. Ne? Also als dann irgendwie so erkannt wurde, wir müssen jetzt irgendwie hin zur Bildungsinsel also, oder zur Talentförderregion, da ist ja wirklich viel passiert.
Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu Ihrer Dissertation. Haben wir denn jetzt eigentlich alles schon mal so gestreift, was Ihnen da wichtig war? Oder haben Sie noch eine Botschaft, wo Sie sagen, also da war ich auch überrascht oder irgendwas in der Art?
Also vielleicht überrascht gar nicht so sehr, sondern ich fand einen Gedanken sehr hilfreich für mich. Und zwar, dass man die verschiedenen Dinge, die eine Person mitbringt, so als unterschiedliche Attribute sehen kann. Also dass man sagen kann, der hat vielleicht einen Migrationshintergrund oder der kommt aus einem sozioökonomisch benachteiligten Haushalt oder aber man kann schon gut singen und so weiter. Und dass man bei der Förderung einfach sehr, sehr individuell gucken muss und das ressourcenorientiert. Also was kann die Person schon gut? Und gleichzeitig aber mit dem Gedanken, den fand ich sehr schön, das kam auch aus den Experteninterviews, bin ich jetzt aber auch in vielen anderen Zusammenhängen schon drüber gestolpert, mit dieser Idee, den Jugendlichen diese Haltung des Growth Mindset zu vermitteln. Also zu sagen, du kannst auch was schaffen, wenn du dich anstrengst. Also selbst wenn du jetzt noch nicht da bist, streng dich ein bisschen an und du schaffst das. Und gleichzeitig, dass Scheitern kein Problem ist. Also was heißt kein Problem ist, aber dass Scheitern immer eine Chance ist. Also bei den Jugendlichen sozusagen, wir sprechen immer von Selbstermächtigung, nicht Selbstoptimierung, aber eine Haltung zu erwirken, die ihnen eben ermöglicht, mit ihrem Scheitern umzugehen oder mit sich Ziele zu setzen, was gerade für Jugendliche aus einer prekären Lage schwierig ist, langfristige Ziele zu entwickeln. Wie soll ich das tun, wenn ich nicht weiß, wie morgen aussieht? Und ich glaube, da kommen wir jetzt durch Corona, werden wir mit Jugendlichen konfrontiert, bei denen das noch viel stärker der Fall ist. Die haben alle in den letzten 2 Jahren erlebt, nichts ist vorhersagbar. Ich weiß nicht, ob ich übermorgen zur Schule gehe, ob ich Corona habe. Wie sollen solche Jugendlichen sinnvoll eine Zukunftsplanung machen? Das fand ich sehr spannend. Und ein Gedanke noch, den ich auch interessant fand, den ich jetzt immer so mittrage und überlege, wie kann man das gut tun, ist, uns ist ja das, was wir jetzt alles besprochen haben, das ist uns ja in vielen Fällen bewusst, ne? Dass vieles sozioökonomisch bedingt ist, dass bestimmte Dinge, die nicht funktionieren, nicht die Schuld des einzelnen Jugendlichen ist, sondern weil es strukturelle Schwierigkeiten gibt. Aber den Jugendlichen ist das möglicherweise nicht bewusst. Also die wissen, ja, ich bin Hauptschule, ich bin abgestempelt und ich tue mich hier schwer mit, was weiß ich, mit Mathematik und so weiter. Oder ich tue mich schwer damit, Ziele zu setzen oder ach, es klappt ja eh alles nicht. Aber dass das nicht unbedingt ein individuelles Problem ist, sondern dass das ein strukturelles ist, das ist denen nicht klar. Und damit machen sie vieles von dem, was man eigentlich auf einer anderen Ebene lösen müsste, zu ihrem Problem. Und das müsste man ihnen eigentlich abnehmen. Also ein Experte hat gesagt, eigentlich müsste man mit den Jugendlichen doch genau über diese Themen sprechen und ihnen klar machen, was heißt sozioökonomische Benachteiligung? Was heißt das Aufwachsen in zwei Kulturen, wenn die Erwartungen im Elternhaus komplett andere sind als in der Schule? Wie gehe ich damit um, um ihnen sozusagen zu vermitteln, dass bestimmte Dinge erwartbar sind? Du wirst an diese Hürden kommen, da kommst du gar nicht drum rum. Aber es ist nicht deine Schuld. Und das fand ich einen grandiosen Gedanken. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie man das geschickt macht, aber eigentlich müsste man Lehrkräfte auch daraufhin Standort genau qualifizieren, nämlich ihnen genau diesen Gedanken mitzugeben. Ihr werdet in der Schule Jugendliche haben, die haben zu Hause bestimmte Gegebenheiten, die sie mit in die Schule tragen. Sie werden Hilfe brauchen, das zu verstehen, damit sie Strategien entwickeln können, damit umzugehen. Das fand ich einen Gedanken, der lässt mich noch nicht los. Da weiß ich noch nicht genau, wie wir den umsetzen, aber eigentlich klingt er relativ simpel.
Ja, klingt unmittelbar einleuchtend, finde ich auch. Ja, ich hätte noch eine Frage, die in meinem Hinterkopf immer so ein bisschen rumschwingt. Also Bildung und Begabung ist ja eine Einrichtung, hatte ich ja am Anfang gesagt, des Bundes und der Länder, also sozusagen der Staat finanziert und fördert diese Einrichtung. Und es muss ihm ja ein Anliegen sein, dass das ein Erfolg ist. Und jetzt sieht man halt auch zum Beispiel an Ihrer Arbeit, dass es da ganz viele tolle Erkenntnisse gibt. Wie koppeln Sie das sozusagen zurück zu den Auftraggebern oder anders gefragt, gibt es da irgendwie so, also ich denke mal, eigentlich müssten die ja wie verrückt sein und das alles aufsaugen, was von ihnen kommt, weil sie sind ja direkt da, wo es drauf ankommt. Ne? Sie arbeiten mit den jungen Menschen über viele Jahre und da müsste man doch eigentlich sagen, her damit, ich will die Erkenntnisse haben, wir müssen das unbedingt einspeisen in unsere Abläufe oder in unser Denken oder wie auch immer. Also gibt es da so einen Austausch? Passiert da was?
Das schon, klar. Also ich meine, das, was ich vorhin berichtet habe, diese Geschichte, dass vor 10 Jahren extra Bereiche geschaffen wurden, die sich auch nochmal für andere Zielgruppen und so weiter mit dem Thema Begabungsförderung beschaffen, ist ja schon ein Schritt. Es gibt natürlich, also wir haben regelmäßige Sitzungen, Beiratssitzungen, Kuratorium, in denen wir all unsere Erkenntnisse natürlich auch vorstellen und in denen dann gemeinsam überlegt wird, was heißt das eigentlich für die Arbeit. Gleichzeitig, wir sind staatlich unterstützt, aber wir haben eine Projektfinanzierung. Also wir sind nicht als Einrichtung finanziert, sondern unsere Projekte sind finanziert. Und das gibt natürlich so einen gewissen Wachstumsrahmen dann, ne? Und gleichzeitig auch der Stifterverband ist sehr interessiert an dem, was wir tun, gerade im Rahmen der Wirkungsgeschichte, die wir jetzt ganz eifrig verfolgen. Wird das schon zurückgekoppelt, aber inwiefern dann sich neue Projekte realisieren lassen und so weiter, das ist einfach auch immer eine Frage der Ressourcen. Genau, also ich erlebe schon eine gewisse Neugier und ein Interesse und dann so die Frage, was kann man damit machen?
Der Hintergrund meiner Frage eben ist wieder Think and Do. Ne? Wir wissen so viel und manchmal habe ich das Gefühl, wir setzen davon zu wenig um. Ne? Weil letztlich kommt es ja einmal darauf an, wer macht es eigentlich dann. Ne?
Genau.
Und wir haben, so schätze ich es zumindest ein, vielleicht ist es auch falsch, aber wir haben so ein Übermaß an Analysefähigkeiten und wir wissen so viel und es ist eigentlich alles da. Und jetzt müssten wir eigentlich hingehen und sagen, so, jetzt lass mal was machen. Ne?
Deswegen sind wir so mega glücklich, dass wir gerade zufällig ja eigentlich, nicht zufällig, also wir hatten dieses Projekt Upstart, von dem ich sprach, wo wir direkt an die Schulen gehen. Das war so eine Idee, die sich dann durch Corona nicht so umsetzen ließ, wie wir sie ursprünglich geplant hatten. Und dann haben wir überlegt, was machen wir dann anders? Und da konnten wir genau diese Dinge einfließen lassen. Und auch wenn wir da sozusagen dem Plan, den wir eigentlich hatten, nicht folgen konnten, sondern jetzt irgendwie was völlig anderes draus machen, ist es genau das, was wir eigentlich von Anfang an schon hätten tun müssen. Also ich glaube, das ist auch das, was fehlt. Man erwartet oft, entweder ist es ein Förderer da zum Beispiel, der sagt, ich möchte eine bestimmte Zielgruppe unterstützen und da muss man ein Konzept parat haben, mit dem man das gut umsetzen kann. Oder aber man hat selber schon irgendwie die Zeit und die Muße gehabt, sich wirklich ein zielgerichtetes Projekt auszudenken und geht dann auf die wilde Suche nach Förderern, die auch beliebig schwierig ist. Was wir nicht haben, ist so, ich sag mal, so ein Think Tank, in dem erstmal nur gesinkt wird.
Ja.
So, ne? Also ja. Diese Kapazität zu haben, zu sagen, jetzt haben wir so viele Erkenntnisse, jetzt lass uns mal hinsetzen und erstmal planen, was man alles machen könnte. Und dann auch noch den Förderer zu finden, der gesagt, genau das möchte ich.
Ja.
Das ist tatsächlich ne, wie das so ist im Projektgeschäft, nicht ganz einfach.
Ja, ja. Fehlt es da vielleicht auch an Mut manchmal in der Gesellschaft oder bei Geldgebern vielleicht auch?
Ja, vielleicht schon. Also nicht genau zu wissen, was am Ende rauskommt, ist natürlich für einen Geldgeber ein bisschen schwierig. Ja, also wenn ich vorher nicht genau sagen kann, ich erreiche bei so und so vielen Jugendlichen genau das und das, ist es natürlich schwierig. Das heißt, so Projekte, die so ein bisschen Erkundungscharakter haben, lassen sich deutlich schwerer verkaufen, würde ich sagen.
Ja, aber das ist, glaube ich, nicht nur in der Bildung so. Ne? Also das kennt man ja auch gerade da, wo es große Geld fließt, was weiß ich, im Tech-Bereich oder so. Ne?
Ja.
Da weiß man dann halt, dass in anderen Ländern, vor allem natürlich in den USA, die Bereitschaft, viel Geld in was reinzugeben, wo man nicht so genau weiß, was dabei rauskommt, was natürlich dann auch so ein bisschen Roulette ist, aber ganz oft auch erstaunliche Effekte erzielt, dass das bei uns noch nicht so verbreitet ist. Ne? Also bei uns würde man immer irgendwie sagen, so, jetzt gebe ich da Geld rein und dann muss das und das dabei aber unbedingt bei rauskommen. Und ich glaube, davon müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen verabschieden. Ne? Wir müssen vielleicht ein bisschen mehr experimentieren und sagen, wir brauchen einfach diese Freiheit, Dinge erstmal auszuprobieren. Und vielleicht geht auch 80% schief. Aber dann wissen wir, diese 80% funktionieren eben. Das ist ja auch eine Erkenntnis.
Ja, oder man denkt es halt so, wie wir jetzt das ja in dieser Wirkungsgeschichte tun. Wir möchten bestimmte Ziele erreichen. Davon müssen wir ja gar nicht abweichen. Wir möchten, dass die Jugendlichen selbstbewusster werden oder dass sie ihr Leben in die Hand nehmen. Aber die Zwischenschritte lassen sich vorher manchmal nicht klar definieren. Ne? Also wie gesagt, wir haben zuerst gedacht, wir holen die in der Akademie. Und dann wird das schon. Dann begleiten wir die noch ein Jahr und fertig. Aber dieser Schritt, sie in die Akademie zu kriegen, ließ sich gar nicht umsetzen. Also muss ich die Maßnahmen justieren. Mhm. Und selbst dafür fehlt manchmal der Mut, vorhinein zu sagen, pass auf, okay, wenn du sagst, dieses Ziel erreicht ihr, vielleicht auch mit einem Jahr länger. Und ich gebe euch, oder sozusagen, ich habe dieses institutionelle Vertrauen, dass ihr schon ein Träger seid, der seinen Job ordentlich macht. Das wird schon helfen. Ne? Nur wenn ich eine Förderung habe, die über 3 Jahre läuft und da muss ich genau, ich sag's mal, weiß ich, 200 Jugendliche gefördert haben und zwar in genau diesem Format, dann kann ich das machen. Aber das entwickelt dadurch noch nichts Neues für eine Zielgruppe, die ich nicht erreiche. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt und das, was jetzt, wo wir drüber sprechen, ne, so institutionelles Vertrauen. Also dieses, wir sind projektgefördert, das ist schön, aber das macht es halt auch schwierig, sozusagen neue Dinge zu entwickeln. Und wenn sich Förderer finden, die sagen, ja, diese Zielgruppe, das wollen wir erreichen, jetzt lass uns mal gucken, wie wir da hinkommen. Weil ich euch kenne, weil ich euch weiß, ihr macht einen guten Job, das gibt es ansatzweise, aber davon könnte es echt noch mehr geben. Ja.
Ja. Ja, ein bisschen mehr Wildheit, ein bisschen mehr Anarchie. Es würde, glaube ich, unserem aufgeräumten Deutschland dann doch ab und zu mal weiterhelfen. Also wer immer da draußen zuhört und sich gerne engagieren möchte und über die finanziellen Mittel verfügt, wir ermuntern Sie hier von hier aus, springen Sie einfach rein.
Und genau.
Machen Sie was Großartiges damit. Ja, Frau Leikhoff, haben wir noch was? Oder sagen Sie, nö?
Ich lasse mich kurz überlegen. Also wir haben ja jetzt schon viel abgedeckt. Mhm. Ich muss gerade mal schauen, gab es noch irgendwas, was so mega wichtig war? Nee, ich glaube, es wird auch zu lang, hört ja auch irgendwann keiner mehr zu. Ne?
Ja. Ja, das stimmt auch. Also wer Podcasts immer auf dem Weg zur Arbeit hört, der ist jetzt schon einmal hin und wieder zurück.
Genau.
Dann bleibt mir erstmal zu danken für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Ich fand es sehr spannend und hoffe, dass Sie weiterhin bei den Akademien so viele tolle Erkenntnisse haben werden. Und ich wünsche Ihnen natürlich, dass es dann auch noch lange so weitergeht und dass die finanziellen Voraussetzungen auch gegeben sind.
Vielen Dank. Ja, jetzt hoffen wir erstmal, dass wir dieses Corona-Jahr gut gewuppt kriegen. Und
ja,
dann
stimmt. Das wäre vielleicht nochmal eine, jetzt rede ich doch wieder weiter. Aber das wäre vielleicht nochmal interessant. Akademien sind ja Präsenzveranstaltungen. Mhm. Wie war das bei Corona?
Ja, keine Präsenz. Ne? Also es ging los 2020, als im März dann die Pandemie ausbrach, hatten wir natürlich das gesamte Sommerprogramm schon stehen. Wir hatten auch zum Teil schon die Bewerbungen, also auch die Teilnehmenden quasi akquiriert und mussten dann ja alles absagen und haben dann ohne, also ich habe das vorhin, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, bis dann haben wir noch nicht mal Zoom benutzt gehabt, mhm, und dann plötzlich war so die Frage, ja, aber wir sind doch jetzt, wir haben jetzt 3 Monate, bis die Akademien losgehen würden. Wir können doch jetzt nicht einfach nichts machen den ganzen Sommer. Was machen wir jetzt? Und haben dann einfach unsere Kurs- und Akademieleitung gefragt, seid ihr dabei, wenn wir irgendwas Digitales machen? Könnt ihr euch euer Kursthema, was ihr für 2,5 Wochen vorgestellt habt, auch als Workshop 1,5 Stunden oder 2x1,5 Stunden vorstellen? Und es war so großartig, dass so viele mitgezogen haben, dass wir am Ende, ich glaube, irgendwie über 50 Vorlesungen und Workshops digital anbieten konnten. Und dann noch direkt ein neues Format gefunden haben, den digitalen Zukunftsabend, wo wir einfach Jugendliche einladen, sich mit unseren Kursakademieleitungen zusammenzuschalten und einfach über deren Lebenswege zu quatschen. Das waren im ersten Jahr so um die 100, im zweiten Jahr jetzt waren es, glaube ich, 350 Jugendliche, die teilgenommen haben. Also im zweiten Jahr dann die gleiche Herausforderung oder eine andere Herausforderung, nämlich mit Anlauf. Die Frage, können wir in Präsenz, müssen wir digital, was machen wir? Wir haben dann doppelt geplant und irgendwann nach Ostern entschieden, es ist zu riskant für über 1200 Jugendliche bundesweit irgendwie Veranstaltungen in diesem Ausmaß anzubieten und haben dann digitale Konzepte umgesetzt. Also wir haben digitale Kurse gemacht, wir haben auch in den 2 Jahren jetzt mehrere digitale Akademien gemacht. Und das war nochmal die spannende Herausforderung, weil die Präsenzakademien natürlich gerade von diesem sozialen Miteinander leben. Wie kriege ich das digital umgesetzt? Und am Beispiel der Vorbilderakademie, wir haben uns hingesetzt, haben überlegt, was ist das, ne, Ziele, was soll dieses Projekt eigentlich erreichen, wodurch tut es das in der Präsenz und wie kriegen wir das abgebildet im Digitalen? Und das war hochspannend. Also ganz kleines Beispiel, bei Präsenzakademien gibt es 2, 3 oder 4 Bettzimmer. Ne? Das ist sozusagen so die kleine soziale Gruppe für jeden einzelnen Jugendlichen. Haben wir in der digitalen Welt nicht. Was machen wir denn? Na, dann gründen wir halt sogenannte Akademiefamilien von 4 Jugendlichen, die dann eben gemeinsam Aufgaben irgendwie erfüllen müssen. Oder es gibt bei den Akademien diese zufälligen Situationen, die wegweisend sind. Ne? Ich spreche beim Mittagessen mit dem Akademieleiter und kriege völlig plötzlich die Idee, was ich mit meinem Leben anfangen will. Gibt es im Digitalen nicht. Man kriegt diese Zufälle nicht organisiert. Wie kann man dann dieses Thema auffangen? Na, dann machen wir halt Coaching-Anrufe bei den Jugendlichen. Jeder Jugendliche wird über die Akademie hin 1 bis 2 Mal angerufen und man fragt, wie geht's dir, wo möchtest du hin? Das ist so gut gewesen, dass wir es direkt in die analogen Akademien jetzt einspielen. Also, ne, also ich zu überlegen, wo will ich hin? Wie kriege ich das hin? Wie kriege ich eine Akademiegemeinschaft über eine Woche zusammengehalten, ohne die Jugendlichen die ganze Zeit vor dem PC zu haben? Ja, dann machen wir halt analoge Challenges, für die sie Punkte sammeln können. Vorbilderpunkte, die sie dann einbringen, um sich in ein nächstes Level zu schalten. Das dann heißt, es kommt ein Gast. Das war dann ein Lama in der Videokonferenz. Also sich zu überlegen, wie kriegen wir diese Elemente, die eigentlich eine Akademie ausmachen, ins Digitale, war hochspannend.
Ja, das war dann die berühmte Chance, die in jeder Krise liegt. Und Sie haben sie offensichtlich genutzt.
Ja, wir waren selber sehr begeistert von uns, weil das außerordentlich gut funktioniert hat. Ja. Also so kleiner Funfact am Rande. In der ersten Vorbilderakademie digital hatten wir sogar ein Pärchen am Ende.
Ach, ja. Ja. Ja, was will man mehr?
Was will man mehr?
In diesem Sinne beende ich das jetzt aber wirklich mal.
Ja, kommen Sie alle heil durch die Corona-Geschichte und dann...
Genau, und dann sehen wir mal weiter. Aber genau. Es sieht ja ganz so aus, als würde es jetzt mal langsam...
Wir sind guter Dinge.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und demnächst geht es dann auch wieder weiter mit einer neuen Think and Do-Folge. Bis dahin.